What's poppin'?
Herzlich willkommen zu einer neuen. Sorry, ich muss immer was Neues ausprobieren, Leute, ihr kennt mich. Egal. Nochmal von vorne. Hey, what's poppin'? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Porschi Studi-Tagebuch. Ich habe mir überlegt, es wird mal wieder Zeit für ein FAQ zu meinem Studium, denn ich habe in den ersten Folgen auch sehr ausführlich über mein Studium, über meine Anfangszeit hier gesprochen. Also falls ihr die noch nicht gehört habt, dann pausiert hier kurz, geht zu den Anfangsfolgen und dann hört ihr nochmal so richtig meine Story, wie ich hier angefangen habe etc. Aber ich dachte, ich mache jetzt einfach mal eine kompakte Folge, um einfach ein paar Fragen zu beantworten, die mir gestellt wurden. Ein paar Fragen, die ich mit einbringe, damit ihr einfach so kurz und knapp einmal hört, wie das Studium hier ist, was ich überhaupt genau mache und ein paar interessante Fragen dazu. Genau, und ich denke, wir machen die Folge einfach kurz und knapp. Ich versuche so kurz und aber trotzdem ausführlich, detailliert, genau auf diese Fragen zu beantworten, um euch einfach einen besseren Einblick zu geben. Besonders für die Leute, die vielleicht denselben Weg wie ich bestreiten wollen. Genau. Und ich würde sagen, wir legen einfach los. So, was bzw. wo genau studiere ich? Ich studiere Zahnmedizin in Litauen, um genau zu sein, in Vilnius. Ja, wie lange geht das Studium? Das Studium geht insgesamt 5 Jahre, also 10 Semester. Ich bin zurzeit im 6. Semester, also im 3. Jahr. Genau, ich habe 2,5. Ich musste mal kurz überlegen. Genau, ich habe jetzt 2,5 Jahre bereits hinter mir und ja, jetzt läuft die Zeit quasi rückwärts. Wie viel kostet das Studium? Das Studium kostet insgesamt circa 65.000 Euro, denn ich muss pro Semester circa 6.500 Euro bezahlen und ein Semester ist ein halbes Jahr. Genau. Ja, that's it. Wie finanziere ich das Studium? Also ich habe leider, sagen wir es so, keine Möglichkeit, dass ich jetzt zum Beispiel auf meine Eltern zurückgreifen kann, die mich da finanziell unterstützen können. Dennoch habe ich diesen Weg eingeschlagen, weil ich mir gedacht habe, nein, das soll mich nicht von meinen Zielen abhalten. Und wie ihr ja wisst, in Deutschland ist es ein bisschen tricky, da an einen Studienplatz zu kommen, auch wenn das deutlich günstiger gewesen wäre, aber time is running und ich wollte das und ich werde das auch schaffen und ich wollte halt einfach nicht, dass das Geld mir im Weg steht. Genau, und deswegen habe ich mich dazu entschieden, einen Studienkredit zu beantragen oder mir zu nehmen. Und dieser Studienkredit läuft über die Chancen-EG. Und die haben mir die Möglichkeit gegeben, dass sie meine Studiengebühren bezahlen, aber auch nur meine Studiengebühren, also keine Lebenserhaltungskosten. Es läuft so, dass ich die Rechnung von meinen Semestergebühren immer an die Chancen-EG schicke. Muss ich ein paar Sachen ausfüllen, beantworten etc. Und die schicken dann das Geld direkt an die Uni. Also das heißt, das Geld kommt nicht bei mir an, das hat gar nichts mit mir zu tun oder berührt mich nicht, sage ich jetzt mal, sondern es ist wirklich nur Rechnung einreichen und die schicken das Geld dann an die Uni. Was bei Chancen-EG super ist und darüber freue ich mich, dass ich diese Chance habe, da läuft es über einen Mehrgenerationsvertrag quasi. Das heißt, ich bezahle erst zurück, wenn ich mit dem Studium fertig bin. Und durch dieses System, ja, kann man dann auch nachfolgende Studenten finanzieren und ich finde das super. Für mich nimmt das eine sehr große Last von den Schultern und ja, ich bin froh, dass es diese Möglichkeit gibt. Ihr könnt euch gerne im Internet dazu erkunden. Genau, die haben eine super übersichtliche Seite. Ich hatte dann auch, ich glaube, 2 Gespräche via Zoom war das, glaube ich. Und auch so quasi so ein Interview, so ein Bewerbungsverfahren, einfach weil sie nicht jeden, der mal eben kurz so einen Fragebogen ausfüllt, dann annehmen, sondern wirklich schauen wollen, dass die Leute eine Chance geben, die diese Chance wirklich brauchen. Genau. Gibt es noch zusätzlich Kosten für Materialien etc. im Studium? Ja, gibt es. Es ist manchmal ein bisschen schade, weil man oft davon ausgeht, gerade weil das Studium so teuer ist, dass man vieles gestellt kriegt, beziehungsweise eigentlich schon ein bisschen davon ausgeht, dass man alles gestellt bekommt. Aber dennoch musste ich im Laufe des Studiums einige Sachen besorgen. Und darunter fällt zum Beispiel mein Kittel musste ich kaufen, Stethoskop habe ich mir geholt. Dann musste ich im zweiten Jahr, als wir mit den Phantomköpfen angefangen haben zu arbeiten, musste ich mir Zähne holen, die ich präparieren bzw. bearbeiten möchte. Ich musste mir Bohrer holen. Also es wurde nur eine gewisse Zahl an Zähnen gestellt, das muss ich dazu sagen. Aber trotzdem, man brauchte tatsächlich auch mehr, deswegen musste ich die nachholen. Ja, Bohrer musste man sich auch selber besorgen. Genau, was kommt noch dazu? Also eher so Kleinigkeiten, die sich aber manchmal summieren. Wenn ich jetzt an die Bohrer denke, die ich damals holen musste, habe ich bestimmt auch so meine 160 Euro gelassen. Genau, mein Kittel, dafür habe ich bestimmt auch 30 Euro bezahlt. Also es sind hier und da mal Kleinigkeiten, aber dennoch Sachen, die man bezahlen muss. Und ja, das sind so die zusätzlichen Kosten. Wie habe ich den Studienplatz bekommen? Ich habe damals im Internet recherchiert, long story, erzähle ich wie gesagt in den ersten und zweiten, also in der ersten und in der zweiten Folge so ein bisschen. Genau, hört da gerne einfach mal rein, wenn ihr es detaillierter wissen wollt. Aber im Prinzip habe ich meinen Studienplatz über StudiMed bekommen und habe mich über StudiMed an der Uni hier in Vilnius beworben und musste dann einen Aufnahmetest machen, den ich dann bestanden habe. Und dadurch habe ich dann die Zusage für diesen Studienplatz bekommen. Ich habe es über StudiMed gemacht, weil StudiMed und meine Uni jetzt zum Beispiel, aber auch StudiMed mit anderen Unis quasi eng miteinander arbeitet und ja schon von der Uni sehr viel ja, Wert auf deren Aussage oder Auswahl gelegt wird. Und man kann sich auch frei, also selbst an der Uni bewerben, aber vorrangig ist es meistens so, dass viele Leute, die über StudiMed kommen, einen Platz bekommen. Und da ich endlich loslegen wollte und mir gedacht habe, ich möchte jede Chance mitnehmen, die ich kriegen kann, habe ich mich dann dafür entschieden, dass ich den Weg mit StudiMed quasi beschreite und muss da dann aber auch Geld bezahlen. Und zwar zahle ich bei StudiMed, musste ich eine Versicherung abschließen, ich musste Bewerbungsgebühren bezahlen, Materialien, den also Vorbereitungskurs etc. Bin ich bestimmt auch schon bei 3.000 Euro gewesen. Und dann muss ich jetzt eine Gebühr bzw. eine, ja, wie nennt man das, Vermittlungsgebühr quasi bezahlen, da ich den Studienplatz angenommen habe und auch beschreite. Und ich muss eine Summe von 2 Semesterbeiträgen bezahlen. Das heißt, es kommt noch so ein bisschen darauf an welche Uni man geht. Vilnius ist eine durchschnittliche Uni, was das Geld angeht. Es gibt Unis, die sind etwas günstiger. Ich glaube, in Bulgarien ist es, glaube ich, günstiger gewesen. Es gibt aber auch Unis, die teurer sind. Ich glaube, es war Peach, ich will jetzt aber nichts Falsches sagen. Genau, und da ich ja, wie ich vorhin gesagt habe, 6.500 pro Semester bezahle, summiert sich das auf 13.000 Euro und das muss ich an StudiMed bezahlen. Eine sehr hohe Summe und im Nachhinein ist das auch etwas, wo ich mir denke, hätte nicht unbedingt sein müssen und ich finde den Preis, ja, frech, kann ich jetzt ja einfach mal so sagen, weil klar helfen die einem, einen Studienplatz zu kriegen, aber ich finde, jetzt so im Laufe des Studiums ist es nicht so, dass ich viel auf StudiMed zurückgreife. Auch bei der Wohnungssuche, klar haben die ab und an mal ein paar Wohnungen in die Gruppe geschickt, aber die wurden ja dann auch angeschrieben von ehemaligen Studenten quasi. Also die haben halt gar nicht so viel Arbeit, wo ich sagen würde, okay, das rechtfertigt so eine enorme Summe. Dennoch bin ich dankbar, dass ich durch die den Platz bekommen habe, aber das sind 13.000 Euro, die halt echt reinhauen. Und des Weiteren konnte ich oder kann ich diese Summe nicht auf Mal bezahlen, weswegen ich das pro Quartal abbezahle und dementsprechend auch Zinsen darauf bezahle. Das heißt, es wird nicht bei 13.000 Euro bleiben oder es bleibt dabei nicht. Es ist etwas mehr. Ich kann euch jetzt leider keine genaue Zahl sagen, aber genau, das kommt auch dazu. Das sind auch Kosten, die ich leider tragen muss und die manchmal erdrückend sind, aber jetzt zu meinem Leben dazugehören. Genau. Wie ist die Prüfungszeit und die Semesterferienzeit gestaltet? Also, bei uns ist es so, dass du, wenn das Semester anfängt im September, deine gewissen Fächer hast, dir wird gesagt, wie du dich vorbereiten musst, wann ein Examen stattfindet etc. Und die ersten Prüfungen finden dann im Winter statt. Das ist dann meistens so im Dezember rum. Manche Leute müssen auch im Januar mal eine Prüfung schreiben, aber es ist eher bei den Humanmedizinern so, also bei den Zahnmedizinern ist das meistens schon, dass du dann Mitte Dezember durch bist mit den Prüfungen. Und dann hast du von Mitte Dezember meistens bis Februar frei, denn im Februar fängt das nächste Semester an und dann dasselbe Spiel, entweder neue Fächer oder manche Fächer gehen dann auch weiter, du bereitest dich vor, hast zwischendurch ein paar Tests oder kleinere Prüfungen etc. Und dann kommen die Examen im Sommer und zwar ab Ende Mai bis Mitte Juni circa und ab Mitte Juni, Ende Juni circa haben wir dann alles durch und haben dann ab dann quasi frei und haben offiziell Juli, August die Monate frei und dann geht es im September wieder los und das ist super entspannt, sehr gut ausgeglichen, finde ich. Man braucht dann aber auch die Zeit im Winter, aber auch im Sommer, um wieder klarzukommen und wieder zu funktionieren für das kommende Semester. Genau. Welche Fächer sind interessant? Also, wir haben ja unterschiedliche Fächer. Wir haben Fächer, die nur ein Semester gehen. Wir haben Fächer, die sich über ein Jahr ziehen, also über zwei Semester. Das ist immer unterschiedlich gestaltet. Und von den Fächern, die ich bereits hatte, war von diesen theoretischen Fächern für mich Pathophysiologie super interessant, weil ich da viele Aha-Momente hatte, was zum Beispiel gewisse Krankheiten oder gewisse Mechanismen ausmacht oder warum der Körper in der Situation zum Beispiel mit zum Beispiel Hyperventilation reagiert. Was passiert dann in dem Körper, dass man hyperventiliert? Was kann das alles auslösen? Genau, und so ganz viele unterschiedliche Prozesse im Körper, die ich dann ja mir selber besser erklären konnte. Und da war echt, der Prof war auch richtig goldig, so ein älterer Herr, der saß da dann immer und hat so seine Sachen erzählt und hat super Fragen beantwortet. Also du hast echt gemerkt, der hat was drauf. Und ja, das war so ein Fach, da dachte ich mir so cool, richtig cool, wenn man das so anwenden kann und das auch alles so ein bisschen Sinn macht. Und wie gesagt, man einfach so eine Aha-Momente hat. Zu den praktischen Fächern musste ich sagen, gefällt mir sehr unsere Therapeutic Classes, in denen wir zum Beispiel Füllungen und sowas machen dürfen. Ja, das sind so die Fächer, die ich sehr interessant finde, aber auch die anderen praktischen Fächer, also Perio, Prosto, Oral Surgery mittlerweile, finde ich auch super interessant. Aber wie gesagt, so Pathophysiologie fand ich richtig cool. Und Therapeutic finde ich auch sehr, sehr cool. Welche Fächer sind schwer? Also ich finde, es kommt immer darauf an. Uns wurde gesagt, jo, das erste Jahr ist das Schlimmste. Wenn du das überstanden hast, dann wird es entspannter. Aber ich finde, dass es gar nicht unbedingt entspannter wird oder leichter wird, sondern man eher das System besser kennt und besser weiß, wie man sich vorbereiten muss und mehr lernt, wie man sich auf gewisse Fächer vorbereitet, wie man mit gewissen Professoren umgeht und so. Also es ist gar nicht, dass der Inhalt leichter wird, sondern einfach, dass man immer mehr an Verständnis dazu gewinnt, wie man mit was umgeht und wie man am besten lernt. Deswegen würde ich sagen, alle Fächer haben so ihre gewisse Schwierigkeit. Genau, aber wenn ich jetzt so zurückdenke, fand ich Histologie recht schwer. Mikrobio war auch recht schwer. Anatomie ist nicht unbedingt schwer, weil du ja gar nicht so viel Prozesse hast, die du zum Beispiel verstehen musst, sondern es ist wirklich reines Auswendiglernen. Und das mag ich halt selber nicht so. Deswegen war zum Beispiel Anatomie für mich eher schwer, weil ich mich da sehr schwer zu motivieren konnte, wirklich alles zu lernen. Und wir mussten im ersten Jahr in Anatomie alles lernen. Also alle Knochen, alle Nerven, alles, von oben bis unten. Und das war so ein Fach, wo ich auch dachte, okay, ist ein bisschen schwer. Biochemie ist auch nicht ohne. Ich muss sagen, gerade weil wir ja noch in dieser Corona-Zeit so ein bisschen waren, war das so ein bisschen entspannter für uns, weil teils auch Sachen online stattgefunden haben und ja, man einfach eine andere Learning-Environment hatte. Und jetzt die Leute, die jetzt quasi anfangen mit Biochemie etc., die haben alles vor Ort, die müssen immer vorbereitet sein. Das ist einfach ein bisschen strenger gestaltet und ich glaube, das macht das dann noch umso schwieriger, weil ich finde, dadurch, dass wir ja so ein bisschen die gepufferte Variante hatten und ich es trotzdem schwer fand, ist es, glaube ich, noch schwieriger jetzt. Wisst ihr, was ich meine? Genau. Ja, ab wann geht die praktische Arbeit los? Wir haben hier im Ausland das Glück, dass wir sehr, sehr früh mit der praktischen Arbeit anfangen. Im Gegensatz zu Deutschland ist das echt ein Geschenk und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Im zweiten Jahr geht es nämlich schon los mit den Phantomköpfen, wo wir da dann schon Füllungen üben können. Wir können auch mit extrahierten Zähnen arbeiten und da dann zum Beispiel Wurzelbehandlungen üben und das ist super. Im zweiten Jahr, da hat man sich sehr gefreut. Man konnte so, ja, gleich schon irgendwie so was Haptisches machen. Man hatte was in der Hand und ja, das war sehr, sehr toll. Und wie gesagt, in Deutschland ist es halt nicht so, da fängst du später an mit den praktischen Sachen. Und im dritten Jahr darf man dann Patienten haben. Und ja, das war erst so, man ist total überrumpelt. Noch vor 3 Monaten saß man an so einem Phantomkopf und war sich hier und da nicht so ganz sicher und hat den Zahn so ein bisschen aus dem Kiefer gehebelt und mal eben kurz draußen gearbeitet, sage ich jetzt mal. Und jetzt hast du da einen Patienten sitzen, wo du nicht den Zahn mal eben rausnehmen kannst und mal eben kurz rüberpolieren und wieder reinstecken, sondern das ist dann halt so Gegebenheit und dann musst du damit arbeiten, was vor dir sitzt quasi. Und das ist eine super tolle Erfahrung. Ich bin jetzt immer noch sehr dankbar und sehr glücklich, dass wir ja so früh damit schon anfangen konnten. Genau, also ab dem zweiten Jahr Phantomkopfarbeit und ab dem dritten Jahr darf man dann an die Patienten ran. Würde ich lieber in Deutschland studieren? Nein, großes Nein. Natürlich weiß ich nicht, wie es in Deutschland ist, weil ich noch nie an einer deutschen Universität war, aber man tauscht sich ja trotzdem mit Leuten aus und man liest ja trotzdem Erfahrungsberichte oder hört man von Studenten aus Deutschland, wie die so ihren Unterricht, ja, was wieder so gestaltet ist, wie deren Studium generell gestaltet ist, wie es denen psychisch auch geht und ja, man hört da teils auch nicht so, so gute Geschichten. Und ich glaube, was hier auch gut geboten wird in Litauen ist, dass wir so kleine Gruppen sind, wie so eine Klasse, wie man das von früher auch kennt. Und in Deutschland ist das ja nicht immer so, beziehungsweise kaum so. Da hast du eher so einen Hörsaal, wo dann, keine Ahnung, 80 Leute oder so drin sitzen. Der Prof erzählt, was er erzählen muss. Und wer mitkommt, kommt mit. Und wer nicht, der hat dann Pech. Und auch bei den Prüfungen es ist eher so, dass, ja, die das schaffen und wenn es nur 2 Leute sind, die haben Glück und der Rest macht es halt 30 Mal nochmal, so nach dem Motto, oder ist dann halt raus. Und ich finde, hier in Vilnius hast du nicht unbedingt das Gefühl, dass du irgendwie auch fallen gelassen wirst oder werden kannst, sondern eher, dass du so ein bisschen aufgefangen wirst. Und ja, das gefällt mir sehr und ich glaube nicht, dass Deutschland mir das hätte bieten können. Und ich finde das auch ganz gut, dass man einfach mal so eine Auslandserfahrung macht, wer kann sowas dann erzählen oder wer macht das dann einfach so, ins Ausland zu gehen. Das hat ja dann meistens, ja, wenn du deinen Job zum Beispiel in Deutschland hast, denkst du ja nicht drüber nach, morgen dann mal irgendwie alles zu packen und dann umzuziehen. Natürlich gibt es so eine Leute, das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich glaube, das fällt einem dann schwerer und deswegen bin ich froh, dass ich so eine Erfahrung hier machen kann und würde nicht sagen, dass ich lieber in Deutschland studieren wollen würde. Genau. Vermisse ich Deutschland? Ja. Ich vermisse Deutschland zwischendurch. Mal mehr, mal weniger. Ich merke zum Beispiel, wenn ich jetzt im Sommer oder auch im Winter so lange in Deutschland bin, dass ich dann auch mal eine Phase habe, wo ich mir denke, ach, jetzt wieder Vilnius in der eigenen Wohnung und mit meinen Leuten hier und auch wieder was lernen und so. Darauf hätte ich auch Lust. Aber ich muss sagen, dass Deutschland oft für mich auch irgendwie Pause bedeutet, weil ich dann nicht so diesen Uni-Stress habe und einfach hier so ein bisschen rauskomme. Und deswegen habe ich schon oft Momente, wo ich mir denke, puh, jetzt hätte ich gern mal wieder ein bisschen Deutschland. Und auch einfach die Freunde, ne? Und die Familie, das gehört ja auch mit dazu, dass man die dann auch vermisst und dementsprechend auch einfach Deutschland vermisst. Genau, aber ich finde, das ist relativ ausgeglichen, weil, wie gesagt, wir haben super lang dann auch Semesterferien. Gerade wenn ich im Sommer überlege, 2,5 Monate sind ja schon sehr, sehr viel. Und da bin ich sehr froh drum. Deswegen gleicht sich das aus. Und ich denke mir, die Zeit ist ja auch so schnell rum, ne? Ich habe jetzt schon 2,5 Jahre. Das ging so schnell. Deswegen, also bald bin ich gefühlt wieder in Deutschland. Deswegen alles in Ordnung. Genau. Wie wohne ich in Litauen und wie hoch sind die Kosten? Ich wohne in einer Wohnung mit meinem Freund zusammen und wir zahlen für die Wohnung 650 kalt Und die Nebenkosten belaufen sich immer so auf 100, 140 bis 160 ungefähr. Kommt auch ein bisschen auf die Monate drauf an. So jetzt zum Beispiel im Winter wird ja mehr geheizt etc. Wir haben noch sehr viel Glück mit unserer Wohnung. Wir haben auch eine super Lage. Also das ist echt richtig, richtig cool. Und unsere Vermieterin ist, als diese Mieterhöhung quasi durch die Welt schoss, sage ich jetzt mal, es war ja jetzt nicht nur in Vilnius oder in Litauen so, sondern auch in Deutschland, dass da gab es doch so eine Zeit, wo einfach die Preise ja in die Höhe gestiegen sind. Und da hat unsere Vermieterin gesagt, nö, ihr seid ja jetzt auch schon ein Jahr hier und so und es läuft alles super. Wir lassen jetzt den Kaltmietepreis einfach so und da sind wir auch sehr dankbar. Genau, und wir haben hier echt eine super Wohnung, genug Zimmer, es ist echt toll. Und die Nebenkosten, wie gesagt, das geht auch. Wir teilen uns das hier gut und das dazu. Genau, wie habe ich die Wohnung bekommen? Bei mir war das so, ich bin ja über StudiMed hier an den Studienplatz gekommen und da gab es dann auch eine WhatsApp-Gruppe mit den Leuten, die auch über StudiMed hergekommen sind. Und da waren dann auch Leute drin, die früher mal, also die jetzt zum Beispiel hier im zweiten Jahr oder dritten Jahr sind oder sonst irgendwas, und auch über Studium mitgekommen sind, die waren dann halt auch in der Gruppe. So, und dann, als die Zeit begann, dass man ja die Zusagen bekommen hat und jeder so losgelegt hat, schon so nach Wohnungen zu schauen, weiß ich, dass viele Leute auch nach Litauen gereist sind, aber ich dachte mir, no risk, no fun. Und habe dann in der Gruppe gesehen, dass da Wohnungen reingeschickt wurden. Und dann gab es eine Wohnung, in der wir jetzt wohnen, die reingeschickt wurden. Ich dachte mir, das sieht ganz cool aus. Und wir haben sogar ein extra Zimmer. Und ja, ich war einfach begeistert von den Bildern. Und dann habe ich dem Mädchen mal geschrieben, habe gesagt so, coole Wohnung, kannst du mir ein bisschen was dazu erzählen? Sie hat mir so die Lage beschrieben und ja, über die Vermieter mit mir gequatscht. Und so, dann haben wir ein, zwei Tage hin und her geschrieben. Und dann dachte ich mir, machen wir einfach. Genau, und dann habe ich zugesagt und sie hat der Vermieterin Bescheid gesagt. Die Vermieterin wollte dann natürlich auch irgendwie Kontakt mit mir haben. Und hier in Litauen oder in Vilnius läuft viel über Facebook generell. Also hier wird zum Beispiel auch kaum WhatsApp genutzt. Also viele Leute schreiben sich auch über Messenger. Genau, und dann wollte sie, dass ich über Facebook mit ihr in Kontakt trete und auch per Mail. Und das habe ich auch gemacht. Ich musste dann Facebook installieren, weil ich das damals auch schon gelöscht hatte, bliblablub. Und dann hatte ich kurz mit der Vermieterin geschrieben, ein bisschen was von uns erzählt, wer wir beide sind. Und ich glaube, sie hatte sich auch gefreut, dass wir so ein Pärchen sind und dass sie auch Mann ist, gerade wenn hier mal irgendwie was ist. Und mein Freund ist ja auch Elektroniker vom Beruf. Und das gibt, glaube ich, dem Vermieter nochmal ein bisschen Sicherheit, dass sie nicht bei jedem kleinen Pups herkommen müssen, sondern dass da auch jemand ist, der vielleicht sich das vorher anguckt und guckt, ob man das selber lösen kann. Und sie war dann auch echt begeistert und war auch froh, dass wir aus Deutschland sind, weil ja, hier haben die Deutschen auch einen sehr guten Ruf, also was so pünktliches Zahlen, Sauberkeit etc. angeht. Und ja, dann war sie rundum mit uns zufrieden. Wir haben einen Zeitpunkt ausgemacht und ich sollte dann ab September einziehen. Ich bin dann aber Ende August hergeflogen, was war auch kein Problem. Ja, und dann bin ich hergeflogen und im Prinzip hätte es auch ein Scam sein können, weil ich habe auch schon von anderen Leuten gehört, die hatten dann auch schon Kaution bezahlt etc., kam hier in Litauen an, dann gab es die Wohnung gar nicht oder da hat eine Familie drin gewohnt. Sehr, sehr ärgerlich. Aber ich hatte Glück, ich habe mich mit der alten Vermieterin dann hier getroffen, es sah alles aus wie auf dem Foto und ich war einfach sehr happy. Und ja, seitdem wohnen wir hier. Wir sind auch noch nicht umgezogen. Wie gesagt, 2,5 Jahre sind wir jetzt schon hier. Wir sind sehr zufrieden. Natürlich gibt es so ein, zwei Kleinigkeiten, wo man sagt, so, könnte cooler sein. Und zum Beispiel keine Spülmaschine oder so. Aber das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, so, oh nee, ganz schlimme Wohnung. Kennt ihr diesen Meme mit Kanye West und Kim, wo er sagt, can you believe it? We don't have a jacuzzi? Daran musste ich gerade denken. egal. Auf jeden Fall, wir sind super zufrieden und so bin ich an die Wohnung gekommen. Wie sind die Lebenserhaltungskosten? Ich muss sagen, es ist gar nicht so viel günstiger als in Deutschland, was viele vermutet haben. Und ja, Litauen, ach da hinten bei Polen, da wird es ja schön günstig sein. Nee. No, 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 you're all lied. Ich kam hier an und wollte einkaufen gehen und dachte mir, Alter, interessant. Also es waren halt deutsche Preise und es gibt ein paar Artikel, wo du sagst, okay, die sind günstiger, aber dann gibt es so Sachen wie Duschgel, Shampoo, wo du echt nochmal gucken musst. Allein Zahnpasta kostet dir 5 Euro oder so Duschgel oder so kostet 6 Euro oder so. so Tampons kosten auch 5 Euro. Also es ist schon ein enormer Unterschied. Oder so Binden oder so. Und das sind halt so Sachen, die ich dann aus Deutschland mitnehme. Aber da war ich echt, da musste ich kurz schlucken und dachte mir so, krass. Und dann gibt es aber wieder andere Artikel, wo du dir denkst, so, oh, voll günstig. Und im Prinzip gleicht sich das dann so aus, dass die Preise ähnlich zu Deutschland sind. Wenn wir so übers Ausgehen sprechen, am Anfang war das etwas günstiger als Deutschland, aber durch die Inflation, die kam ein bisschen später hier an als in Deutschland, würde ich quasi sagen, als wäre es so eine Welle, die so rübergeschwappt ist, weil in Deutschland wurde es dann teurer in den Restaurants und so, und bei uns war es noch relativ günstig, aber dann kam das bei uns auch, dass es so um die 1, 2 Euro teurer wurde, also im Prinzip nimmt sich da nicht so super viel zu Deutschland. Es kommt auch natürlich drauf an, wo du essen gehst und was man für Ansprüche hat. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass da ein großer Unterschied ist. Genau. Wie ist das, wenn man krank wird? Also einmal bezogen auf die Uni. Ich habe einige Fächer, die sind super anspannend. Da kann man dann einfach eine Mail schreiben und dann passt das. Und das fällt kaum auf, dass man nicht da ist. Dann gibt es aber einige Fächer, die ich habe, bei denen ich hundertprozentige Anwesenheitspflicht habe. So. Und das ist ein bisschen nervig. Ich kann so ein bisschen verstehen, dass sie uns den, ja, uns so ein bisschen parieren lassen wollen, sage ich jetzt mal, dass wir nicht auf die Idee kommen, immer irgendwie ein bisschen chillo und so, und das nutzen die Studenten halt sehr gerne aus. Ich habe nämlich auch gehört, dass es oft eine Phase gab, wo man dann irgendwie nur so 75% oder 80% an Anwesenheit brauchte und die Leute das auch gut ausgenutzt haben, sich so ein bisschen durchgedribbelt haben. Und dass dadurch dann erst diese Regel in Kraft getreten ist mit diesen 100%, was ich sehr schade finde, weil ihr kennt das alle, man hat mal eine Grippe und ich bin jetzt auch nicht jemand, der dann immer gleich zum Arzt rennt, sondern sich einfach mal auskurieren möchte, ein bisschen Tee, ein bisschen Suppe schlürfen will und dann ist gut. Und da musst du aber jedes Mal hier zum Arzt rennen und ja, hier ist es ja auch, dass wenn du zum Arzt gehst, dass du die Kosten erstmal übernehmen musst, also du musst selber bezahlen und dann kannst du das einreichen. Und das ist natürlich auch so ein Stressfaktor, wo man sich denkt, so, hat man jetzt keine Lust drauf, aber sie wollen halt nicht, dass die Leute so viel schwänzen, so viel chillen und in gewissen Fächern ist es halt auch einfach so, dass du auf diese Stundenzahl kommen musst, um zu sagen, dass du den Kurs erfolgreich bestanden hast, damit ich halt die Stunden später habe, um nachweisen zu können, ja, dass ich sie gemacht habe, um dann halt Zahnärztin zu werden, so. Ne? Also teils auch nachvollziehbar, genau, man kann dann aber auch gewisse Fächer mit der anderen Gruppe quasi nachholen, um das dann wieder auszugleichen, wieder wettzumachen, genau, und generell, wie ich eben schon gesagt habe, also wenn man zum Arzt geht, hier gibt es viele Ärzte, auch viele Privatkliniken und auch viele gute Ärzte, ne? So ist es nicht. Aber du musst halt alles vorher bezahlen, selbst bezahlen. Ich war jetzt letztens zum Beispiel zum Impfen hier. Ich brauchte noch meine letzte, dritte Impfung gegen FSME und so. Und ja, war dann hier auch in einer Klinik, musste, glaube ich, 36 Euro bezahlen. Und das kann ich jetzt zum Beispiel bei meiner Krankenkasse in Deutschland, also bei der AOK, einreichen. Und die AOK zum Beispiel zahlt 80%. Oft ist es auch so, dass einige Krankenkassen den Preis übernehmen, den du in Deutschland gezahlt hättest und meistens ist es im Ausland ein paar Euro teurer und somit kriegst du dann nie die volle Summe wieder, aber ich finde, das ist was, was in Ordnung ist. Ich habe auch eine Auslandsversicherung, aber die ist eher für solche Fälle da, wenn ich jetzt einen Unfall habe oder etc. oder irgendwie jetzt krank bin und dann zum Arzt muss, dann wird das auch erstattet. Oder wenn ich Medikamente nehmen muss, dann wird das auch erstattet. Aber jetzt für so eine Vorsorgegeschichte, jetzt wie diese Impfung, da kriege ich jetzt von meiner Auslandsversicherung nichts, sondern nur, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Impfung gegen Tollwut oder Tetanus brauche, aber auch nur nach, wie nennt man das? Exposition? Ist das das richtige Wort? Ja, ihr wisst, was ich meine. Also nur, wenn jetzt ich gebissen wurde oder irgendwie so. Genau, und da gibt es auch verschiedene Auslandsversicherungen. Da muss man sich einfach so ein bisschen reinlesen. Aber an sich läuft das Prinzip ganz gut. Und ich finde das auch okay, dass ich das bezahle, weil ich kriege es ja dann auch wieder. Und das passt. So oft ist man jetzt auch nicht krank tatsächlich. Genau, das geht. Ja, und jetzt kommen wir zur letzten Frage. Was passiert nach dem Studium? Das ist so eine Frage, die ich gerne noch so ein bisschen offen lasse. Ich weiß, dass ich erstmal wieder zurück nach Deutschland kommen werde. Und dann geht es so ein bisschen um die Geschichte Approbation. Dadurch, dass ich dann hier fertig bin und meine ja, mein Studium in der EU gemacht habe, werde ich da keine Probleme in Deutschland haben, das irgendwie anerkennen zu lassen oder so. Also das ist alles gut. Natürlich musst du hier und da ein bisschen Papierkram machen, aber ja, nichts Dramatisches. Genau, und dann werde ich wahrscheinlich erstmal in Deutschland ein bisschen arbeiten, auch einfach um die Schulden abzubezahlen, einfach um ja wieder so ein bisschen ins Arbeitsleben reinzukommen. Ja, und dann weiß ich noch nicht, wo die Reise mich hinführt. Es kann sein, dass ich in Deutschland bleibe. Vielleicht bleibe ich ein Jahr, vielleicht bleibe ich 5 Jahre, vielleicht bleibe ich für immer. Das Ausland zieht mich aber auch sehr an, also so warme Länder, da hätte ich auch richtig Lust drauf. Ja, aber da muss man einfach so ein bisschen gucken, wie ja, sich die Zeit entwickelt, wie ich mich entwickelt, was ich so später möchte vom Leben. Und ja, das ist so eine Sache, die ich noch gar nicht so 100% beantworten kann. Aber ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr noch mehr Fragen habt, schreibt sie gerne unten rein. Ihr könnt mir aber auch bei Social Media folgen über meinen Linktree in der Bio und mir da auch gerne Fragen stellen. Ich beantworte die auch dort sehr, sehr gerne. Genau, falls ihr den Podcast noch nicht bewertet habt, könnt ihr das gerne tun. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Ja, und wenn ihr noch nicht alle Folgen gehört habt, scrollt gerne ein bisschen runter und hört euch alte Folgen an. Wenn euch dieses Thema wenn euch das Thema sehr interessiert hat, könnt ihr auch gerne die ersten Folgen da einfach so ein bisschen reinhören. Da erzähle ich nämlich nochmal ausführlicher so ein bisschen von meinem Studium, wie das ja alles anfing etc. Und ich glaube, das war's für heute und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao!